Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio Irina Grabowski. Nach dem Hin kam das Her und die Diskussionen gehen weiter. Zuerst werden AfD-Politiker zur Eröffnungsgala der Berlinale eingeladen, dann wieder explizit ausgeladen. Die AfD ist empört. RBB24-Reporter Lukas Keute mit den Reaktionen.
Vor allem mit den Enthüllungen der vergangenen Wochen begründen die Veranstalter ihre Entscheidung. Die Berlinale wolle eine klare Position beziehen, teilte das Leitungsduo Carlo Schatrian und Mariette Rissenbeek mit.
Diese Häufung von AfD-Äußerungen in den letzten Wochen und auch Monaten haben wir sehr bewusst erlebt, als dann diesmal diese Einladungen bekannt wurden.
Doch die Kritik der rund 200 Kulturschaffenden aus aller Welt, die in einem offenen Brief zusammengefasst wurde, richtet sich an die Einladung der AfD-Politiker an sich. Klar, wer gar nicht erst eingeladen wurde, muss auch nicht wieder ausgeladen werden, meint auch der Berliner Linken-Fraktionschef Carsten Schatz.
Also eine Partei, die offen und versprochen gesagt hat, dass sie Menschen aus diesem Lande deportieren will, zu einem Filmfest einzuladen, was auch in der Tradition steht von Filmschaffenden, die dieses Land mal verlassen mussten, finde ich, ist das völlig in Ordnung zu sagen, ihr hier nicht.
Doch so einfach ist es nicht, denn über Ticketkontingente, die die Bundes- und Landespolitik vergeben kann, erhalten üblicherweise Vertreter aller Fraktionen, also auch die AfD, eine Einladung. Der Berliner Senat und Kulturstaatsministerin Claudia Roth begründen das mit, Zitat, protokollarischer und demokratischer Praxis.
In diesem Kulturausschuss sind auch demokratisch gewählte Abgeordnete der AfD. Die sind ausgeladen und das ist aber natürlich die Entscheidung der Intendanz der Berlinale. Ich kann das wirklich nachvollziehen.
Und so muss neben den AfD-Bundestagsmitgliedern auch die Berliner AfD-Chefin Christine Brinker ihre Abendplanung für den nächsten Freitag neu gestalten. Sie bezeichnete die Ausladung vom roten Teppich als kulturpolitisches Fanal.
Mit dieser Entscheidung grenzen sie nicht nur mich aus, nicht nur meine Kollegen, sondern weite Teile der Gesellschaft. Sie grenzen Menschen aus, die mit den herrschenden Verhältnissen hadern und sich in der Hoffnung auf eine Revitalisierung der Demokratie uns, der AfD, zuwenden.
Ihr Fraktionskollege Gunnar Lindemann ging auf der Plattform X noch weiter. Dort verglich er die Entscheidung der Berlinale mit der Ausgrenzung von Juden im Nationalsozialismus. Die Berlinale-Veranstalter seien Nazis, so Lindemann wörtlich. Ebenfalls auf X schaltete sich der Schauspieler Armin Rohde in die Debatte ein. Er sieht eine, Zitat, durchschaubare, geschichtsfälschende Strategie der kultur- und filmverachtenden Demokratiefeinde, sich als Opfer zu inszenieren und diejenigen als undemokratisch zu denunzieren, die sich vor ihnen schützen, so Rohde. Die Entscheidungen der Berlinale-Verantwortlichen, erst die Einladung, dann die Ausladung, schlägt in jedem Falle Wellen.
Soweit der Bericht von rbb24-Reporter Lukas Keuter. Die Stimmung an der Freien Universität Berlin, sie ist seit Wochen wegen des Nahostkrieges aufgeheizt. Nach einer pro-palästinensischen Kundgebung gestern fand heute vor der Universität ein stiller Protest zur Unterstützung jüdischer Studierender statt, nachdem einer von ihnen angegriffen worden ist. RBB24-Reporterin Birgit Radatz.
Mit Plakaten und Israel-Flaggen haben sich am Mittag rund 100 Menschen einmal mehr vor der Mensa der Freien Universität versammelt. Es ist nicht die erste Kundgebung dieser Art, angemeldet von der Organisation Fridays for Israel. Und eigentlich war sie für diesen Freitag auch gar nicht geplant, sagt Mitorganisator Tim Gräfe. Am vergangenen Wochenende war jedoch der jüdische Student Lahav Shapira mutmaßlich von einem Mitstudenten der Freien Universität auf offener Straße zusammengeschlagen worden. Für viele hier nur eine Auswirkung eines anhaltenden Antisemitismus an der Freien Universität, wie Tim Gräfe sagt. Störungen erwartet er nicht.
Zumindest haben wir einen stillen Protest gewählt, um eben bewusst auch niemanden zu provozieren, sondern tatsächlich einfach nur ein Zeichen zu setzen, um da zu sein. Weil gegen Antisemitismus ist man am besten einfach da.
Einige Studierende stehen am Rand und beobachten die Gruppe. Zu Störungen kommt es tatsächlich nicht, auch zu keiner Gegenkundgebung. Die Gruppe verzichtete auf Redebeiträge oder Rufe und erneut kamen viele Medienvertreterinnen und Vertreter. Das lag auch an der Präsenz von Bundespolitikerinnen und Politikern. Ricarda Lang, Bundesvorsitzende der Grünen, hätte sich eine eindeutigere Positionierung der FU-Leitung nach dem Angriff auf Lahav Shapira gewünscht.
Ich finde es schon wichtig, dass man klar auch benennt, wenn es zu Antisemitismus gekommen ist und das nicht nur verschleiert hinter einem allgemeinen Beschreien von Konflikten oder Problemen. Und ich glaube, das fehlt an manchen Stellen gerade noch, nicht nur hier, aber vielleicht hat es ja auch hier gefehlt.
Für Uni-Professor Stefan Liebig sei die aufgeheizte Stimmung an der Uni derzeit unhaltbar, sagt der Soziologe. Zwar stehe die Freie Universität derzeit stark im Fokus, es sei aber kein ausschließliches Problem der FU.
Was zum Beispiel an der Humboldt passiert ist, ich glaube, da muss dann irgendwann ein Punkt sein, wo eine Universitätsleitung auch klar durchgreift und nicht das Publikum und die Referentin rausschickt, sondern tatsächlich diejenigen, die stören.
An der Humboldt-Universität hatten am Donnerstag Aktivistinnen und Aktivisten einen Abbruch einer Podiumsdiskussion mit der Richterin des Obersten Gerichts Israels, Daphne Barak-Eretz, erzwungen. Die HU-Uni-Leitung teilte dann später schriftlich mit, sie fände den Vorfall, so Zitat, beschämend. Die Diskussion wurde dann am Abend im kleineren Kreis fortgesetzt, hieß es. Nach der Kundgebung vor der FU war ein Gespräch mit der Uni-Leitung und Fridays for Israel angesetzt. Über den Inhalt wolle man vorerst Stillschweigen bewahren, hieß es danach. Am Montag will Unidirektor Günther Ziegler dann Vertreterinnen und Vertreter der Jüdischen Studierendenunion treffen. Auch sie fordern seit Wochen einen Austausch.
Soweit unsere Reporterin Birgit Radatz. Die Bauernproteste gehen weiter, auch in Brandenburg. Diesmal gab es aber etwas Neues, denn die Landwirte machten den Grenzübergang Küstrin-Kietz dicht. Zuerst auf deutscher Seite, später dann auch auf der polnischen Seite. Und da war stundenlang kein Durchkommen. RBB24-Reporterin Martina Rolke war auf der Brücke, die da über die Oder führt, als sich die Protestierenden von beiden Seiten dort trafen.
Auf der deutschen Seite der Brücke ging es schon früh los, gegen 4 Uhr. Kai Wiesemann, Landwirt aus Seelo, hat den Protest mit bis zu 40 Fahrzeugen hier organisiert. Dabei waren auch Handwerker und Spediteure. Und zum ersten Mal haben sich nun beide Seiten getroffen, mittags um 12 in der Mitte der Brücke. Sie wollen jetzt demnächst gemeinsam protestieren, ruft einer der polnischen Demoanmelder.
20, 30 Stück LKW, Autobahn und Stopp.
Das ist die Verabredung. Ab der kommenden Woche sollen die Blockaden an den anderen Grenzübergängen beginnen. Dann soll auch die Autobahn A12 bei Frankfurt dran sein, aber auch andere Übergänge wie bei Görlitz zum Beispiel. Genaueres wollen beide Anmelder aus Deutschland und Polen noch am Telefon vereinbaren. Dabei muss man sagen, dass die polnische Seite heute wirklich entschlossener wirkte. Die Landwirte aus der Region Lebuski, die ich vorher gesprochen hatte, die haben mir gesagt, sie sind südlich von Frankfurt losgefahren und wollen auch weiter die Proteste durchhalten. Es gehe um ihre Existenz, war immer wieder zu hören. Henrik Wendorf, der Präsident des Brandenburger Landesbauernverbandes, hat die Proteste zwar nicht angemeldet, war aber auf der Brücke dabei. Er sagt, es geht um viel Getreide, das zollfrei in die EU eingeführt werden darf.
Es finden ja jetzt nicht nur in Deutschland und in Polen Proteste statt, sondern sie haben ja und finden auch nach wie vor in vielen europäischen Ländern statt. Und die richten sich gegen eine europäische Agrarpolitik, die an der einen oder anderen Stelle ihren Weg verlassen hat, die es für Landwirte zu wirtschaften kompliziert gemacht hat. Wir sind verbürokratisiert worden und das nimmt uns ganz einfach beim Arbeiten auf den Feldern die Luft.
Das ukrainische Getreide, das zollfrei in die EU eingeführt werden darf, ist in Polen, aber auch in Deutschland eines der Hauptthemen, weil es den Markt überschwemme und die Getreidepreise drücke. Außerdem, sagt Daniel Schröder, Landwirt aus Letschin, ist in Deutschland die geplante Besteuerung des Agrardiesel nach wie vor Grund des Protests.
In anderen EU-Mitgliedstaaten wird Agrardiesel teilweise erhöht, beibehalten, hier gänzlich kompromisslos abgeschafft.
Nun wollen die Landwirte auf beiden Seiten ab jetzt immer gemeinsam protestieren. Für Frankfurt liegt eine Anmeldung zur Blockade der Stadtbrücke für Montag vor.
Das war unsere Reporterin in Frankfurt/Oder, Martina Rolke. Es gibt die fünfte Jahreszeit auch in Brandenburg. Zum Aufwärmen für ein närrisches Wochenende trafen sich Vertreter von 21 Karnevalsvereinen, Prinzen, Prinzessinnen, Tollitäten, Lieblichkeiten in der Staatskanzlei in Potsdam und dazu auch mehrere Kinder, Prinzen, Paare und mittendrin unsere Reporterin Lisa Steger.
Ja, regieren kann auch Spaß machen, auch in Potsdam und auch in der Staatskanzlei. Karnevalsprinzessin Sandy die Erste ist zuständig für ganz Potsdam, aber den Stress sieht man ihr nicht an. Perfekt geschminkt, die Haare sitzen und das Ballkleid sieht aus wie bei 3 Haselnüsse für Aschenbrödel.
2 Stunden bräuchten wir schon immer. Ich habe ja immer meine Kammerzofen und sie kleiden mich an und schminken mich und die stehen mir halt auch immer zur Seite.
Schon die Kleinsten werden spielerisch an die närrische Regierungsverantwortung herangeführt. sowie Kinderprinzessin Greta I. aus Jüterbock. Die Krone auf dem Kopf, das Zepter in der Hand, in rot-gelbem Ballkleid und mit Hochsteckfrisur. Was sind ihre Aufgaben?
Also man muss auf jeden Fall zu sehr vielen Veranstaltungen, man muss auch ganz viel tanzen, das ist halt so die Hauptsache ab und zu. Man muss auf jeden Fall sehr viel lächeln, winken, freundlich aussehen. Also ja, es ist schon sehr Verantwortung.
Greta die Erste, politisch voll auf der Höhe, wünscht sich mehr Mädchen in Karnevalsverantwortung.
Ich würde Ihnen das schon empfehlen, aber Sie müssen halt auch bedenken, dass es sehr anstrengend ist, immer so früh aufzustehen und so viel Schminke.
Gut aussehen, winken, lachen, reden halten, das sind die Tipps der Nachwuchskarnevalisten für das Brandenburger Superwahljahr.
Über das närrische Treiben der Karnevalisten in der Staatskanzlei in Potsdam berichtet unsere Reporterin Lisa Steger. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Den gibt es auch als Podcast. Können Sie abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.